Ja, lasst uns zusammen das Wort Gottes aufschlagen, und zwar nach Epheser 1, Vers 18. Und wir tun gut daran, wenn immer wir das Wort Gottes lesen oder Storys aus der Bibel hören, wie auch heute hier über die Offenbarung, dass wir die Dinge bewusst nicht nur sehen in dem Bild oder nach der Facette, die wir bisher betrachtet haben, sondern dass wir uns öffnen für mehr. Mein irdischer Vater ist mir ein Beispiel davon gewesen, von einem Menschen, der absolut hungrig war, immer mehr zu sehen. Und er hatte so viel schon erkannt von Gott. Und dachte ich, wow, was hat er aus Gottes Wort schon erfasst? Aber er war immer so hungrig nach mehr von Gott. Und wenn mein Vater mir etwas vererbt hat, das war nicht jetzt die Mengen an Geld, aber was er mir vererbt hat, ist einfach ein Hunger und Durst nach Gott. Und das ist mehr wert als alles andere. So, sei bereit, jedes Mal, wenn du die Bibel öffnest, im Bewusstsein, jetzt haben wir Testamentseröffnung und wir schauen hinein in diese Größe dessen, was unser Gott bereitet hat. Und hier schreibt Paulus an die Epheser, er erleuchte euch die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Er öffne euch die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, das ist das Wort im Griechischen Eido oder Edo, das kann heißen Wissen, es kann aber auch heißen Sehen, es ist also ein inneres Wahrnehmen, was ja eigentlich die Augen auch tun, sie sehen, und wenn sie dann sehen, dann wissen sie, was die Hoffnung eurer Berufung ist. Hoffnung ist eine positive Erwartung, eine positive Aussicht. Die positive Aussicht und Erwartung eurer Berufung. Nun, viele Leute laufen ja umher und sagen, was ist meine Berufung? Um ihre Berufung halt eben festzustellen und zu erkennen. Nun, ich möchte heute sagen, jeder Mensch als Individuum, aber auch jede Menschengruppe oder im Prinzip Menschengruppen, nicht jeder, aber insgesamt Menschengruppen, haben ihre Berufung. Das heißt, der Einzelne als Individuum, dann zum Beispiel eine Kirche, eine lokale Kirche, hat eine Berufung. Eine Nation hat eine Berufung. Wir als Menschheit haben eine Berufung. Was ist die Berufung der Menschheit? Gott schuf den Menschen, und lass dich mit hineinnehmen in dieses Bild, Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Das heißt, als Gott den Menschen schuf, ich glaube, als er den Menschen schuf, sah er, und Gott ist ja ein Gott, er sieht nicht nur den Anfang, sondern er sieht auch das Ende, er sieht das Gesamte. Er ist allen in allem und bewegt sich in allem. Das heißt, als er Adam als Individuum schuf, sah er Adam als Individuum, aber er sah auch den Menschen, das heißt die Menschheit, die hervorkommen würde aus diesem Saatgut des einzelnen Menschen Adam. Er sah die Menschheit. Und er sprach, es ist sehr gut. Er sah die Menschheit und sagte, es ist sehr gut. Warum? Diese Menschheit sollte ihn widerspiegeln, weil er ist Gott und die Menschheit ist sein Ebenbild, ist eine Widerspiegelung seiner Herrlichkeit und ist geschaffen worden, eine Widerspiegelung seiner Herrlichkeit zu sein. Für den Menschen als Individuum schuf Gott, nachdem er Adam geschaffen hat, seine Frau. Eine Hilfe. Lasst uns ihm eine Hilfe machen. So, Gott schuf eine Hilfe, ein Gegenüber für den Menschen in seiner Menschlichkeit. Aber was Gott geschaffen hatte, indem er die Menschheit schuf, war ein Gegenüber für ihn. Die Menschheit ein Gegenüber für ihn. Wir sehen, wie Gott die Menschheit liebt. Er liebt sie wie eine Braut, die er bereiten möchte, ein Partner, mit dem er begegnen möchte, auf Augenhöhe sich bewegen möchte. Er bleibt immerhin der Herr, er bleibt Gott und wir die Menschen. Aber er schuf den Menschen in seinem Bilde. Kannst du das so sehen? Und er sah die Menschheit in seinem Bilde, mit der er zusammenleben möchte, in Partnerschaft der Liebe. Wir sind geboren worden, um in Partnerschaft mit Gott zu leben, als Individuen und als Gemeinschaften, wie wir heute hier auch als Kirche zusammenkommen. Und im Grunde, wenn du das mal so nimmst, ich nehme es nur als ein Bild und es sind nur Vergleiche, weil die Dimension des Geistes und die Dimension Gottes kannst du nicht vom Verstand her in Details erklären. Aber wenn du dir einmal Gott vorstellst wie ein Bild, sagen wir wie eine Rastergrafik, heute die modernen Bilder bestehen aus ganz vielen Pixeln, dann siehst du dieses Bild Gottes, beziehungsweise in diesem Bild seiner Kirche, seines Ebenbildes, seiner Menschheit, die er berufen hat, für die er gestorben ist, siehst du mit ganz vielen Pixeln und ein Pixel davon bist du. Du bist ein Teil dieses Gesamtebenbildes, für das Gott gekommen ist und dem, mit der er in Partnerschaft leben möchte. Und wenn du fehlst, fehlt ein entscheidender Part in diesem gesamten Bild dessen, wofür Jesus gekommen ist und die er haben möchte als die Braut für ihn. Nun wissen wir, nicht jeder Mensch wird in diesen Status hineinkommen, mit Gott in Partnerschaft zu leben. Warum? Weil Gott uns den freien Willen gegeben hat. Und wenn es um die Liebe geht, dann geht es immer um Freiwilligkeit. Gott wird nicht als der Bräutigam eine Braut nehmen, die nicht möchte, die nicht mit ihm zusammenleben möchte. So kommt es eine Auswahl von der Gesamtheit der Menschheit und diese Auswahl betrifft jeden Menschen, wer auch immer die Erlösung für sich persönlich in Anspruch nimmt. Wir sind alle berufen worden, hineinzugehen in diese Herrlichkeit Gottes, um mit ihm Gemeinschaft zu leben, nicht erst einmal in Zukunft, sondern schon jetzt und hier. Wir sind alle berufen worden, aber es sammelt sich eine Braut, nennt es die Bibel. Eine Braut, das ist die Kirche Jesu Christi. Eine Braut, das ist die Summe derjenigen, die den Ruf angenommen haben, zu sagen, ich möchte für mich persönlich und in Gemeinschaft mit all denen, die glauben, zusammen in dieser Gemeinschaft mit Gott leben, als eine Braut, nicht der Einzelne die Braut, sondern wir in Gemeinschaft die Braut, aber der Einzelne trotzdem in persönlicher Gemeinschaft mit Gott. Wir wollen in Gemeinschaft leben mit dem lebendigen Gott. Und die Bibel sagt uns, dass wenn die Vollzahl der Menschen, die zu dieser Braut gehören, zusammengesammelt sind, wenn sie da sind, wird Jesus wiederkommen in seine Herrlichkeit. So der Grund, warum Jesus noch nicht hier ist, weil die Zahl noch nicht voll ist. Weil zu viele Menschen nicht gehört haben oder auch nicht angenommen haben, diesen Ruf, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Aber Gott weiß ganz genau, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wenn diese Mannschaft oder diese Kirche, wenn diese Gemeinschaft der Glaubenden voll ist, dann wird etwas Herrliches geschehen, nämlich, dass eine Hochzeit stattfinden wird zwischen dem Erlöser, das ist Jesus Christus, und seiner Braut. Allen denen, die glauben und eine Beziehung zu Jesus Christus haben, nicht denen, die in ein Kirchenbuch eingetragen sind, nicht die Eintragung, dass du Mitglied bist im Jesuszentrum Kassel und ich bin da auch drin eingetragen. Nein, das macht uns nicht zu Teilen dieser Braut, sondern Braut ist eine Beziehung persönlich, die du mit ihm hast. Ist, dass der Geist Gottes in dich hineingekommen ist, du von Neuem geboren wurdest, Teil dieser Gemeinschaft bist, der Glaubenden, die Erlösung angenommen haben. Er erleuchte euch die Augen eures Herzens, dass sie seht die Hoffnung der Berufung, Das nur kurz so umschrieben. Jetzt kommen wir heute zu Johannes, dem Jünger Johannes. Weil ich glaube, Johannes ist für mich persönlich ein Musterbeispiel für das, wie man in göttlicher Offenbarung wachsen kann, zunehmen kann und weitergehen möchte. Wie viele von euch wollen zunehmen in göttlicher Offenbarung? Amen. Meine Arme nicht zu hoch heben. Genau. Bisschen geschwitzt hier vorne. Ich möchte das. Also mein Lieblingspersönlichkeit im Neuen Testament vom Typus her ist Paulus. Aber wenn es darum geht, Beziehung zu Gott zu haben, ist meine Lieblingspersönlichkeit Johannes. Johannes bezeichnet sich selbst sowas wie ein Lieblingsjünger Jesu. Ist schon echt krass, wenn er in seinem eigenen Bericht, also Johannes-Evangelium, niederschreibt, der Jünger, den Jesus liebte. Der an seiner Brust lag. So malt er sich da rein. Warum? Weil es war so. Es war einfach so. Johannes ist ein Ausdruck von Hunger und Durst. Er hatte etwas gesehen von dieser Übernatürlichkeit Gottes in Jesus. Er wusste, da ist mehr. Und ich will von dem, was er hat, möchte ich mehr bekommen. Alle seine Jünger, die Jünger Jesu, hatten das Gleiche gehört im Prinzip. Aber Johannes hatte einiges gehighlightet. Wenn du hinterher liest im Johannesevangelium, zum Beispiel übermittelt er uns die Aussage von Jesus, wo Jesus gesagt hat, bleibt an meiner Rede und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Das ist Prozess und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn Jesus gesprochen hatte zu den Jüngern und die Jünger hinterher so umhergingen und sagen, was hat er wohl gemeint, was ist wohl bloß gewesen bei ihm, wie hat er das verstanden, was meinst du, wie du das verstanden hast? Johannes ist wieder hingegangen zu Jesus. An der Brust von Jesus, heißt es, hat er gelegen, hat gesagt, hey, erklär mir doch. Ich will verstehen, was du gesagt hast. Ich will nicht aus meinem eigenen Gehirnschmalz das hervorbringen, was du gemeint haben könntest, sondern ich will wissen, ich will sehen, was du gemeint hast. Das war er, deshalb hat er es niedergeschrieben. Das hatten alle gehört, aber nur er hat es niedergeschrieben. Interessant. Er war hungrig und durstig nach mehr. Lasst uns hungrig und durstig sein. Amen. Nach mehr, weil Hunger und Durst wird gestillt. Wir können Offenbarung von Gott nicht kaufen. Aber Hunger und Durst ist die Währung, mit der wir bezahlen. Ist das, was wir einlegen und sagen, Gott, ich möchte mehr von dir. Wenn du mehr möchtest von ihm, dann schmiegst du dich an Jesus. Da hast du keine Zeit, mit den Negativrednern irgendwie zusammenzuhängen und das auseinander zu klamüsern und jenes. Und was gefällt mir in der Gemeinde nicht, in der Kirche nicht oder sonst wie? Überhaupt nicht. Du hast gar kein Interesse daran, weil dein Fokus ist Jesus. Und du willst mehr von ihm, willst ergriffen werden von ihm. Das war Johannes. Und es ist nie aus Zufall, warum Johannes die Offenbarung geschrieben hat. Er sagt, ja, Gott hat im Himmel gesessen, hat gesagt, wen nehme ich denn jetzt, Thomas? Nee, Andreas? Nee. Naja, nehmen wir Johannes. Nee, so ist es nie gewesen. Es geht immer nach Hunger und Durst. Johannes ist derjenige gewesen, der immer wieder, nachdem er was gehört hat, Jesus anhing, sagte, erklär mir mehr. Ich will ein echter Jünger sein. Ich will dranbleiben an deiner Rede. Ich will die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit soll mich frei machen, auch von meiner bisherigen Sicht, dass ich mehr sehe von dir. Und er hatte Jesus mehr gekannt als irgendein anderer seiner Jünger während der Zeit hier auf dieser Erde. Und er hatte eine wunderbare, enge Gemeinschaft. Aber jetzt war Jesus gestorben. Er war auferstanden von den Toten. Er hatte sich von seinen Jüngern verabschiedet, gen Himmel gefahren. Und danach war er aus dem Blickfeld von Johannes gewesen. Und die große Frage von Johannes, Jesus, wo bist du? Ich vermisse dich. Jesus, wo bist du und wer bist du jetzt, nachdem du aufgefahren bist in den Himmel? Welche Kraft hast du? Wie siehst du jetzt aus? Wie geht's dir da oben in deiner Herrlichkeit? Wenn wir anklopfen, rufen, wird uns aufgetan werden. Jesus hatte selber in Johannes 17 dafür gebetet, dass seine Jünger dorthin kommen, wo seine Herrlichkeit ist. Das heißt, sie waren alle berufen, letztendlich zu suchen nach mehr von Gott, nicht nur im Vorhof zu sein, nicht nur im Heiligtum zu sein, sondern im Allerheiligsten und zu sagen, Gott, ich möchte mehr von dir. Johannes strebte danach. Und dann schreibt er in der Offenbarung, am Tag des Herrn, das ist Sonntag, war ich im Geist. Das ist Allerheiligstes, wenn du so willst. Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Das ist die Dimension der Begegnung mit Gott. Und ich sah, Johannes war der Erste, und das nicht von ungefähr, der Jesus sah in seiner Herrlichkeit, weil er danach gestrebt hatte. Wenn du strebst, ganz eng dran zu sein bei ihm, dann wirst du es. Da sagst du, der Platz ist ja schon besetzt von Johannes. Ist er nicht. Wir dürfen diesen Platz alle einnehmen. Gottes Ruf ist es an jeden von uns, so ganz nah dran zu sein an ihm. Dann sieht er ihn, Augen wie Feuerflammen. Wir können das nachlesen, Offenbarung 1 im ersten Kapitel. Also Augen wie Feuerflammen, Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Johannes fiel zu Boden, wie tot, wie tot. Das bist du jetzt, Jesus. Das hätte ich mir nie erträumt. Du bist in voller Kraft, du sprichst nur ein Wort und es geschieht. Er sieht diese Größe von Jesus, er ist absolut geflasht, fällt zu Boden. Jesus hebt ihn auf und sagt, komm, ich will mit dir reden über meine Church, über meine Kirche. Ich will mit dir reden über meine Braut. Ich möchte mit dir reden über das, wie es ihr geht und was so geschieht. Und dann nimmt er Johannes hinein und lässt ihn nicht nur sehen, einzelne lokale Gemeinden, sondern er lässt sie sehen in ganzen Gruppenmustern. Das heißt, als Kirche von Städten. Er sieht die Kirche von Ephesus, die Kirche von Smyrna, Pergamon, wie sie alle heißen. Laodicea wird uns nicht ganz aus der Erinnerung gefallen sein. Er sieht diese Gemeinden, und Jesus sagt, oh ja, diese Gemeinde, guck mal, sie ist so toll in dem einen Punkt, aber der andere Punkt bei ihnen, da ist Lauheit, da ist Trägheit, das sind Flecken und Runzeln. Und Johannes sieht all das im Geist und er nimmt das wahr. Und wenn wir jetzt am Ende des dritten Kapitels angekommen sind von diesen Stories der verschiedenen Kirchen, würden wir normalerweise sagen, boah, das ist so toll, was ich gesehen habe. Ich gehe gleich mal wieder zurück und verkündige allen Leuten, was ich gesehen habe, weil es ist eine mega Offenbarung, die hat noch kein Mensch gehabt. Aber Johannes nicht, er blieb. Er sagte, geht das hier noch weiter? Er blieb an der Rede, geht das hier noch weiter? Er rannte nicht raus aus der Herrlichkeit, sondern er hatte ja dieses Bedürfnis immer näher ran an ihm. Und dann kommen wir zu Kapitel 4. Kapitel 4 ist das Hammerkapitel. Ich lese vor. Nach diesem sah ich, schreibt Johannes, und siehe eine Tür. Wir haben das nicht abgesprochen, was wir heute gehört haben über die offenen Türen. Aber hier, und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf. Ihr seht es dort angeschrieben. Komm hier herauf. Die Stimme Gottes, die Stimme des Geistes Gottes, komm zu mir. Komm zu mir herauf. Du bist noch da unten. In all dem, was ich jetzt zu dir reden konnte und dich sehen lassen konnte, bist du noch da unten. Aber jetzt komm zu mir herauf, spricht Gott. Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist, das ist die Stelle, wo er im Geist war. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und dann fängt er an, Dinge zu sehen. Das heißt, ich zeig dir, was noch geschehen soll. Und er sieht verschiedenste Dinge, die Zukunft läuft sehr schnell ab. Er sieht Muster von Dingen, die passieren, wie Kriege, Märtyrer, Plagen, Dämonen, Drachen, alles Mögliche mit vielen Bildern, die er wahrnimmt und sieht. Aber dann kommt es. Dann kommt es. Die Offenbarung der Offenbarung. Kapitel 19 von Offenbarung. Wir gehen heute recht schnell durch, ja? Aber anders geht das heute einmal nicht, weil ich bin noch nicht auf den springenden Punkt gekommen. Der kommt gleich erst. Offenbarung 19. Offenbarung 19. Nachdem er hochgegangen ist in die Herrlichkeit, angefangen hat, auch Kriege und all das, was kommen wird, zu sehen, wird er hineingenommen an das Ende von dem Ganzen, auf den Zenit, auf diesen Punkt, woraufhin alles hinauslaufen wird. Es ist die Offenbarung der Offenbarung. Es ist das Herzstück Gottes. Und er sieht einen Ort von Menschenmassen, die Gott loben und preisen. Ich zitiere Offenbarung 19,4. Und sie beteten Gott an, auf dem Thron sitzend, und sagten Amen, Halleluja. Wisst ihr, im Himmel ist Lobpreis A und O und Anbetung. Das ist, was im Himmel geschieht. Lobpreis und Anbetung. Und eine Stimme kam vom Thron her, die sprach, lobt unseren Gott, alle seine Knechte, die ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Und ich hörte etwas wie eine Stimme der großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner. Die sprachen Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Das ist es. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Braut hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feinen Leinwand, glänzend und rein. Er sieht plötzlich im Geist, sieht er die Braut. Ich hatte erläutert vorhin, was damit gemeint ist, ist dann die Summe all derer, die das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, in Anspruch genommen hat. Es ist die Summe dieser Menschen, die bereitet sind als Braut. Zuvor hatte Johannes, bevor er erhöht wurde, bevor er hinaufging in die Höhe Gottes, aus der Perspektive, wie Gott sieht, zuvor hatte er wahrgenommen, ja, da ist Laodicea und die sind ziemlich lau, die sind überhaupt nicht gut drauf. Aber jetzt hinaufgenommen in die Herrlichkeit, sieht er am Ende, was am Ende geschehen soll, nämlich er sieht die Hochzeit unseres Herrn Jesus, Halleluja. Und er sieht seine Braut, und er sieht sie rein und sauber und herrlich und vollendet, absolut perfekt. Er sieht sie absolut perfekt. Er ist im Grunde als bester Freund von Jesus, Lieblingsjünger Jesu, ist er wie ein Trauzeuge in dieser Situation plötzlich hineingenommen und ihm bleibt der Atem weg. Was für eine Braut! Meinst du, Jesus hätte eine hässliche Braut? Nein, sie ist absolut rein, absolut heilig, gewaschen durch das Blut von Jesus. Diese Offenbarung bekommt Johannes schon am Anfang, als er dann niederschreibt in Erinnerung dessen, was er im Himmel dann gesehen hatte. Denn hinterher kommt er ja vom Himmel wieder runter, quasi aus dieser Sicht, und fängt an zu schreiben, die Offenbarung. Und er sagt, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Was bedeutet das? Das heißt, erhöhte Perspektive ist die Perspektive Gottes. Es sind die Augen seiner Liebe, indem er uns nicht sieht, während wir noch rumstruggeln, rumkämpfen, sündigen und Schwierigkeiten haben und wieder zwischendurch fallen, sondern indem er uns sieht, in dem vollendeten Bild dessen, wozu wir berufen sind. Er öffne euch die Augen, dass ihr seht die Hoffnung eurer Berufung, dass ihr wahrnehmt, für was ihr geschaffen worden seid. Und ich glaube, als er zurückkam von dieser Dimension, war sein Leben komplett verändert. Nicht umsonst wird er der Jünger der Liebe genannt. Er sieht etwas. Er sieht etwas. Er wird nie mehr negativ reden über irgendeine Kirche. Er wird nie mehr lästern über irgendwas, was ein anderer Glaubender oder auch anderer Mensch tut. Weil er sieht potenziell nicht nur in dem Glaubenden, sondern er sieht potenziell in jedem einzelnen Menschen die Berufung. Die Berufung, ein Pixelbild, sag ich im Bild, ein Teil von dieser Widerspiegelung des lebendigen Gottes zu sein. Das ist unsere höchste Berufung, dass wir widerspiegeln diesen wunderbaren Gott und du bist ein Teil davon. Du kannst etwas von dieser Herrlichkeit Gottes wiedergeben, was kein anderer Mensch auf diesem Planeten wiedergeben kann, nur du. Wenn du es nicht annehmen würdest, wird das, dass Jesus wiederkommt, noch etwas länger dauern, weil dann muss wieder ein paar neue Leute geboren werden, hinzukommen, um gerufen zu werden in das Bild, damit diese Braut fertig ist. Warum erzählen wir heute davon? Was ist Vision 2020? Was ist, was Gott tun möchte im Jesuszentrum Kassel? Gott möchte uns in seine Herrlichkeit nehmen. Gott möchte uns in diesem Jahr ein tieferes Verständnis von Anbetung geben, weil die Offenbarung von Jesus bekommst du nicht im irdischen Denken und Grübeln, sondern in den persönlichen Begegnungen wie Gott. Darum Gebetsabende wie Powerabend, darum Herrlichkeitsabende, darum His Glory-Konferenz, darum jede Möglichkeit, wo immer wir extended, verlängert Lobpreis haben können, wie auch jeden Gottesdienst, ist eine Möglichkeit, um zu sagen, Herr, wir wollen tiefer, Herr, wir wollen höher, Herr, wir wollen mehr von dir sehen, wer du wirklich bist. Weil wenn wir in seine Höhe kommen, er sagt, komm hier herauf, dann sehen wir. Wir sehen jeden Menschen als wunderbaren Schatz. Als Maike Oertel am letzten Mittwoch den Lobpreis so wunderbar geleitet hat, ging ich anschließend zu ihr hin. Ich habe nicht vorgehabt, das jetzt hier zu erzählen. Aber es kam einfach über meine Lippen und mir ist egal, was Leute dann denken, soll möglichst doch positiv sein. Ja, aber ich sagte zu ihr einfach, du bist ein echter Schatz. Und ich glaube, dass das einfach wahr ist. Und wir sehen manchmal dieses Schatzsein, wenn wir plötzlich gesehen haben, jemand hat einen fantastischen Dienst gemacht und das ist wunderbar und gut und besser konnte man es nicht machen. Das war genial mit deinem Team zusammen, wie ihr geflossen seid und uns hineingeführt habt in die Gegenwart Gottes inmitten der ganzen Allianztreffen. War so fantastisch und natürlich war ich übersprudelnd und meine das, wie ich es gesagt habe, sie ist ein echter Schatz mit ihrem ganzen Team. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, im Prinzip nicht allein der Glaubende, sondern jeder Mensch, der uns begegnet, dein Chef, deine Arbeitskollegen, dein Umfeld, die Leute mit dir zusammen, sie haben eine heilige Berufung. Sie sind geboren worden, um ein Teil dieser Kirche zu sein, dieser Braut zu sein. Sie sind dazu geboren worden. Und was unsere Aufgabe sein wird 2020, ist, sie hineinzulieben in diese großartige Geschichte, die Gott für ihr Leben hat. Und sie kommen nicht zum Glauben, indem wir ihnen aus eigener Kraft erläutern, wie toll Jesus ist, sondern wenn sie an dir sehen, da ist etwas anders, als es in dieser Welt ist. Wenn sie etwas spüren können von diesen Augen der Liebe, wie du sie siehst, lass dich mit mir zusammen, und das ist mein Entschluss, das ist mein Entschluss. Ich habe mich entschieden. Und ich bitte ermahnt zu werden, dringlichst ermahnt zu werden, wenn ihr mich ertappt dabei, dass ich etwas tue, wo man nicht abspürt, es ist letztendlich aus der Motivation der Liebe geschehen. Nun hänge ich mich da weit aus dem Fenster. Ich weiß bei Jesus. Jesus hat plötzlich, als er in der Synagoge war, sagt er, mein Haus, sagt Gott, soll ein Bethaus sein. Aber ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und er nimmt eine Peitsche und jagt sie raus. Voller Liebe. Voller Liebe. Voller Liebe. Weil er etwas Größeres sieht für das Haus Gottes, wo die Hochzeit des Lammes stattfinden soll. Und wo nicht ein paar religiöse Leute Hindernis sein sollen dafür, dass der Rest der Menschheit hineinkommt in das, was Gott eigentlich für ihr Leben geplant hat. Und selbst der Umgang dann wieder mit den einzelnen Pharisäern, die er mit ganz komischen Namen ja auch zwischendurch mal betitelt hat, siehst du wieder mit den Augen der Liebe, aber auch mit dieser Geradheit. Wir brauchen Schärfe, wir brauchen Geradheit, auch in der Sichtweise, in der Verkündigung des Evangeliums. Was immer nicht getränkt ist und gespeist ist von der Liebe Gottes in allem, was wir tun, in allen Aktionen, die wir haben, wenn es nicht gespeist ist von der Liebe Gottes, dann ist es tote Religion. Und Religion ist das größte Problem, was momentan auf der Erde ist. Der Glaube an Jesus ist keine Religion, hat mit Religion gar nichts zu tun. Das Wort Religion heißt ja, dass das strikte Einhalten von Satzungen und Vorstellungen, um Gott zu gefallen. Und das versuchen sie alle. Auch viele Christen sind in Religiosität abgerutscht und versuchen noch heiliger und noch besser und noch frömmer zu sein. Und wir wollen zur Brautgemeinde gehören, statt die anderen, die nicht zur Brautgemeinde gehören. Denkst du, Jesus hätte verschiedene Bräute? Es ist eine Braut, die uns gezeigt wird in der Offenbarung, reingewaschen durch das Blut von Jesus, wo wir die Menschen, die wir sehen, unsere eigenen Kinder, unseren eigenen Ehepartner, unsere Familie als Jesuszentrum Kassel, aber auch jeden Nichtglaubenden anfangen zu sehen. Ich bin jetzt ungefähr fast ein Jahr unterwegs, wo Gott angefangen hat, mit mir zu reden über diesen Bereich. Und ich merke, was es mit mir macht. Es gibt einen Paradigmenwechsel. Absolut. In dem, wie wir mit Menschen umgehen. Und ich sage dir, als Verheiratete fängt es bei dir in der Ehe an. Ja, wenn ich meine Frau sehe, ich meine, ich bin sowieso begeistert, aber wenn ich sie sehe in diesem Licht ihrer Berufung, wenn ich das aus dieser Perspektive betrachte, dann habe ich Respekt in dem, wie ich mit ihr umgehe, was ich sage, was ich nicht sage. Dann weiß ich um diese Berufung, die da ist, und alles, was ich tue, ist, sie hineinzulieben in Next Level, in den nächsten Ebene von ihrer Berufung. Das ist unsere Aufgabe. Als Jesuszentrum Kassel ist es unsere Berufung, dass wir die nächste Generation hineinführen, einen brennenden Eifer für Jesus. Es ist nicht, indem wir hingehen und sagen, oh, was machst du denn da? Und was, du hast Drogen genommen oder du hast das gemacht, hast jenes gemacht. Nein, überhaupt nicht. Sondern wir sehen sie in dem, was Gott für ihr Leben bereitet hat. Wir sehen nur das und wir investieren uns in das. Wenn immer wir merken, dass andere vielleicht negativ reden würden über unsere Teenager oder über unsere Jugend, dann werden wir wie Jesus im Tempel uns sagen, nein, nichts Negatives reden. Gott hat eine Berufung in sie hineingelegt und ich werde dafür da sein, damit sie ihr Ziel erreichen, damit sie angefeuert werden, voranzugehen, weil das Potenzial steckt in ihnen drin. Es steckt in ihnen drin. Du siehst plötzlich die Dinge anders, wenn du den Fernseher anstellst und du siehst die Nachrichten. Du siehst vielleicht einen Terroristen, wie er dort ist, und du weißt, er hat eigentlich eine Berufung. Nicht eine Gruppe von Menschen zu führen, die er jetzt gerade führt, aber eine andere Gruppe, nämlich eine Gruppe von Jüngern. Das war seine Berufung. Aber irgendwas ist in sein Leben hineingekommen. Und wir wollen ihn rufen durch Gebet und durch die Umgangsart mit ihm. Nicht Böses mit Bösem zu vergelten, sondern mit Liebe. Und Gott wird einen Weg bahnen und geben. Halleluja. Lasst euch hineinnehmen. Es gibt noch so viel zu sagen. Aber das soll ja nicht die Predigt für den Rest des Jahres sein. Es soll nur ein Anstoß sein von einem Ball, wo wir sagen, den bringen wir jetzt weiter. Wir sagen, Gott, gib uns Offenbarung, öffne uns die Augen unseres Herzens, dass wir sehen die Hoffnung der Berufung. Die Hoffnung der Berufung, dass du dich siehst in dem, warum du jetzt hier bist auf dieser Erde und weiterläufst. Unabhängig von dem, wo du enttäuscht worden bist. Weil wir leben in einem geistlichen Kampf. Und der Kampf ist hart. Aber wir sagen, wir bleiben dran. Es geht um etwas Größeres. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat. Es ist so wichtig, dass wir diesen Ruf Jesu in Anspruch nehmen. Für uns ganz, ganz persönlich. Ich ende mit einem Bibelwort, Offenbarung 22, 17. Denn der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wen es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Lass uns eine Entscheidung treffen für dieses Jahr als Glaubende, zu sagen, ich will weitergehen in die Herrlichkeit, tiefer ins Gebet, tiefer in die Anbetung, mehr Gott erleben im eigenen Wohnzimmer, in der eigenen, bei mir ist es die Küche morgens, wo ich bin, einfach im Allerheiligsten mich bewege und anzapfe die Quellen Gottes. Ich will tiefer da gehen. Nimm das mit als Hausaufgabe für diese Woche, die nächsten Monate. Einfach Gott, wir wollen tiefer. Wir wollen machen wie Johannes. Wir wollen so sein. Johanna, wie eine Johanna oder ein Johannes. Wir wollen nah dran sein an Jesus. Und da etwas empfangen von ihm, dass du hinterher sagen kannst, ich habe vom Herrn empfangen. Weil was ich hier sehe, ich kann mir mundfusselig reden, ich sehe etwas. Es ist sowas von real für mich und es hat mein Herz verändert. Im Umgang mit Menschen. Dass ich Menschen anschaue, wo andere sagen, die sind nicht liebenswert. Und ich sage, doch, sie sind liebenswert. Weil als Jesus die Braut sah, vielleicht das noch zum Schluss, als er die Braut sah und als Johannes die Braut sah in der Herrlichkeit, in ihrer Schönheit, im Glanz, ohne Flecken und Runzeln, dann verstand Johannes plötzlich, oh, ich verstehe, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Ich verstehe, warum er ans Kreuz gegangen ist, um diese Braut, für die Braut zu sterben. Weil sie war es wert, dass man für sie gestorben ist, von dem her, was Gott in sie hineingelegt hat. Es hört auf mit diesem religiösen Quatsch von wegen, wir sind es nicht wert und so weiter. Ja, wir sind es wert. Er hat den Wert gesehen. Er hat die Wertigkeit gesehen. Er hat gesagt, ich sterbe dafür. Ich glaube, als ein Engel kam, im Garten Gethsemane, Jesus stärkte, es wird nicht gesagt, was geschehen ist, ein Engel kam und stärkte ihn, sodass Jesus, als er sagte, wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ein Engel kam und stärkte ihn und Jesus wurde gestärkt und sagte, dein Wille, Vater, im Himmel soll geschehen. Ich glaube, er hat ein Bild gesehen von seiner Braut. Ich glaube, er hat ein Bild gesehen von dem, was werden kann aus Menschen, die Jesus Christus annehmen als ihren Herrn. Dass wir Menschen nicht verurteilen gemäß dem, wo sie jetzt sind, während ihrem Lauf noch laufen, sondern dass wir sie bereits sehen mit ihrer Trophäe und dem Pokal in der Hand, wo sie sagen, wir haben das Ziel erreicht. Amen. Lasst uns sie hineinleben in diese Dimension. Halleluja. Der Geist und die Braut, sie sagen, komm. Die Kirche Jesu Christi, sie sagt auch, komm. Sie ruft, wie der Geist Gottes auch, wenn du jetzt noch nicht zu denen gehörst, die eine persönliche Beziehung haben zu Gott, dann ruft er dich heute, Teil dieser Kirche zu werden. Teil von diesen Anbetern zu werden. Teil von denen zu werden, die eine lebendige Beziehung mit Gott haben. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich will einfach in diesen Raum hineinfragen. Wir wollen am liebsten unsere Augen geschlossen halten. Vielleicht können wir einen Augenblick einfach diese Privatsphäre haben, indem wir Augen schließen, weil ich werde fragen, wer in diesem Raum heute eine Entscheidung treffen möchte, wo du sagst, ich möchte nicht nur eine allgemeine Beziehung zu Jesus haben, auch als Christ, sondern ich möchte neu in eine Beziehung, die Ausdruck ist von dieser Intimität, die ich bei Johannes verspüre. Dieses, dass ich dranbleibe an seiner Rede, dass ich nicht zufrieden bin mit dem, was ich schon erkannt habe, dass ich sage, ich bin hungrig, ich will höher, ich will tiefer, ich will weiter mit ihm, Jesus, ich will ergriffen werden von ihm, der die Liebe ist, ich will verändert werden von ihm. Wenn du sagst, ich will mich da einreihen, ich will mein Glaubensnachfolge auf einen höheren Level bringen, nämlich dem, eines Johannes oder einer Johanna, sag ich mal jetzt so. Wir haben die Augen geschlossen, dann bitte ich dich, heb einfach deine Hand vor Gott. Heb sie Jesus entgegen. Als dem Bräutigam, der da wartet. Wenn das dein Anliegen ist, so bete mit mir ein Gebet. Sage, Jesus, ich komme zu dir. Ich möchte dir nachfolgen. Meine Beziehung zu dir soll einen höheren Level haben in diesem Jahr. Ich will dich erkennen, wie du wirklich bist. Mach mich frei von aller Religiosität. Mein Glaube soll nichts mehr mit Religion und Anstrengung zu tun haben, sondern mit einer lebendigen Beziehung. Hier ist mein Leben, ich gebe es dir neu. Halleluja. Und er ergreift deine Hand, er berührt dich jetzt und durchströmt dich mit seinem Heiligen Geist. Er sagt, dieses Gebet, ich habe es gehört und ich werde dich befähigen. Ich werde dich ziehen ins Gebet. Ich werde dich ziehen in meine Präsenz. Ich werde dich ziehen zu meinem Wort hin. Und in Folge von einigen Monaten wirst du merken, dass du nicht mehr dieselbe Person bist. Halleluja. Und ich will noch reinfragen in den Raum, ist jemand hier, der sagt, diese enge Beziehung, dass ich weiß, wenn ich jetzt sterben würde, dann bin ich bei Jesus. Diese Gewissheit, ich habe sie nicht in meinem Leben, aber ich hätte sie gerne. Ich möchte Jesus einladen, wirklich als der Lebendige und Auferstandene in mein Leben zu kommen. Dann heb jetzt gerade deine Hand und ich möchte mit dir beten, dass du Jesus erlebst. Danke sehr. Wer ist noch da? Danke sehr. Danke sehr. Wunderbar. Ich werde ein Gebet beten, dieser Hingabe zu Jesus. Und bete es mir nach, vielleicht einige andere beten noch mit. Jesus, ich komme zu dir. Vergib mir meine Sünden. Ich nehme dich an als meinen Erlöser. Auch ich verlasse Religiosität und trete ein in den Glauben. Ich danke dir, dass du mich zuerst geliebt hast. Und jetzt erfülle mich mit deiner Liebe. Ich sage dir, so wie du jetzt gebetet hast und Jesus in Anspruch genommen hast, kommt er und das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt dich von jeder Ungerechtigkeit. Ich spreche über deinem Leben aus, dir ist vergeben. Du darfst in der Gnade Gottes leben. Ich lade dich nachher ein, komm hinten in die Welcome Lounge, wenn du heute Jesus so angenommen hast. Ich werde auch mit dort sein und du bekommst ein kleines Paket für diejenigen, die mit Bibel und allem drum und dran Kontaktmöglichkeiten hier zur Kirche. Herzliche Einladung dabei zu sein. Vater im Himmel, abschließend bete ich einfach, dass dieses Jahr ein Jahr wird, wo wir als Jesuszentrum nochmal komplett verändert werden in die Dimension deiner Liebe hinein. Schritt für Schritt, Woche für Woche.